Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus, mittlerweile in unserem achten Teil. Wir wollen uns heute über dieses besondere Thema unterhalten, das ja mittlerweile ja, scheinbar unsere ganze Gemeinde ergriffen hat, nämlich die Zahl 6000, die 6000 Jahre. Und unser Thema soll heißen 6000 Jahre unter der Lupe. Nun, da wollen wir einige Dinge behandeln. Dazu bin ich heute im Studio zusammen mit dem Christopher Kramp. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dankeschön. Dank. Ja. Du bist ja Historiker, Evangelist, also du beschäftigst dich ja viel auch mit den Chronologien in der Bibel und auch mit den Jahreszahlen. Und ich glaube, da habe ich genau den richtigen hier im Studio, dass wir ein bisschen uns darüber unterhalten können. Wir wollen heute ein paar Dinge behandeln. Wir wollen über die 6000 Jahre sprechen, zumindest im ersten Teil unserer Sendung. Wir wollen uns angucken, was sagt die Bibel dazu, was sagt Ellen White dazu, gibt es vielleicht Gegenargumente darüber. Dann wollen wir noch separat betrachten. Im zweiten Teil würde ich gerne mit dir über diese kosmischen Woche sprechen, diese 6000 Jahre in einer kosmischen Woche. Da auch, was sagt die Bibel, was sagt Ellen White, woher kommt diese Theorie eigentlich? Mhm. Und vielleicht am Ende noch ein bisschen, ich meine, so viel wie du dich mit Chronologien beschäftigst, kannst du bestimmt ein bisschen aufzeigen, was sind die Schwierigkeiten mit der Zeitberechnung und überhaupt, wie sollen wir damit umgehen, auch als Adventisten. Das wäre schön, wenn wir darüber sprechen können. Dazu sei noch gesagt für unsere Zuschauer, normalerweise haben wir das, dass wir immer noch Fragen, Zuschauerfragen mit beantworten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir es bei dem großen Thema heute nicht schaffen. Ja. Also nicht böse sein, wir wollen aber dann beim nächsten Mal eine Sondersendung machen, wo wir Zuschauerfragen beantworten. Also ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen. Wenn wir es doch schaffen, ist gut, dann ziehen wir noch welche hinterher. Gut. Ansonsten beschäftigen wir uns mit den 6000 Jahren unter der Lupe. Nun, die 6000 Jahre, wie stehst du dazu aus biblischer Sicht?
Also ich würde zunächst mal sagen, das ist ja ein Thema, das jetzt vielleicht durchaus auch kontrovers diskutiert worden ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir grundsätzlich die Haltung haben der Menschen aus Beröa. Uns wird gesagt in Apostelgeschichte 17, sie waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Und wenn man nach einer Predigt von Paulus nach Hause gehen kann und sagen kann, jetzt möchte ich mal gucken, ob das wirklich so stimmt, dann können wir nach jeder Predigt, nach jeder Präsentation eines Themas uns die Frage stellen, stimmt das wirklich? Was sind die biblischen Grundlagen? Haben wir wirklich uns alle Ellen White Zitate angeschaut? Das wollen wir heute ein bisschen tun, in einem Geist des Lernens, in einem Geist des Forschens. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dieses Thema zunächst einmal aus der Bibel direkt betrachten. Und mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht ganz kurz auch mit unseren Zuschauern kurz beten, dass Gott uns mit seinem Geist führt. Ja. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch deinen Heiligen Geist uns Wahrheit offenbarst. Wir möchten dich bitten, dass du uns führst und zu uns sprichst nach deiner Verheißung, dass dein Wort seine Kraft entfalten kann. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Also Chronologie ist ja wirklich ein spannendes Thema. Manche scheuen sich ein bisschen vor dem Thema, weil es so komplex zu sein scheint. Manche denken auch, es ist unwichtig. Aber Fakt ist, es gibt ja Zahlen in der Bibel. Es gibt Geschlechtsregister, es gibt dort Altersangaben, die stehen ja nicht da nur, um Platz zu füllen. Ja, und wenn man einfach mal den biblischen Bericht erstmal so annimmt, wie er dort steht, ja, die Texte einfach liest, wie sie dort stehen, dann kann man zumindest 1. Mose eine ganze Menge ganz schnell zusammenrechnen, ja, ist ganz deutlich. Man hat dann zum Beispiel das Jahr 130, wo Seth geboren ist, man hat das Jahr 622, die Geburt von Henoch, man hat das Todesdatum von Adam, man kann das alles so zusammenrechnen, man kommt dann auf das Jahr der Sintflut 1656, das ging dann ein Jahr, man kann dann weiterrechnen, kommt dann auf Arpachshad 1658, da gibt es eine erste kleine Unsicherheit, wenn man das mal anschaut in 1. Mose und dort in Kapitel 11, da heißt es dann zum Beispiel, dass Arpachshad 2 Jahre nach der Flut geboren worden ist. Das ist jetzt so eine kleine Unsicherheit, aber heißt das 2 Jahre nach dem Beginn der Flut oder 2 Jahre nach dem Ende der Flut? Ja, wir wissen, die Flut ging ein Jahr. Ich rechne jetzt mit dem Beginn der Flut. Aber das sind so Kleinigkeiten, die deutlich machen, das ist nicht immer so exakt formuliert. Eine andere Unsicherheit, die sich ergibt, ist, wenn man zum Beispiel jetzt in Vers 26 schaut. Da heißt es über Terach. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abraham, Nahor und Haran zeugte. Man würde jetzt denken, okay, Abraham ist geboren worden, als Terach 70 Jahre war. Man liest aber später, dass Terach mit 205 Jahren gestorben ist, in Haran, liest in der Apostelgeschichte, dass erst nach dem Tod Terachs Abraham Haran verlassen hat, dass er aber 75 Jahre alt war, als er Haran verlassen hat. und kommt offensichtlich darauf, dass wahrscheinlich dann Abraham nicht der Erstgeborene gewesen ist, sondern wohl Nahor, sodass nochmal 60 Jahre hinzugefügt werden müssen. Also man sieht hier sozusagen, dass es beim Sinn und Zusammenrechnen durchaus auch Schwierigkeiten gibt. Je nachdem, wie ich das jetzt sehe, habe ich schon mal ein Plus oder Minus von 60 Jahren. Ja. Interessanterweise endet hier schon die Wichtigkeit der Genealogie für das biblische Berechnen des Erdalters oder des Menschheitsgeschlechts. Dann jetzt haben wir die Geschichten von Abraham, ja, wir haben die Geschichten von Isaac und wir haben die Geschichten von Jakob. Dann haben wir Jahreszahlen, die wir ganz deutlich addieren können. Und da kommen wir ungefähr so auf 2298, wo Jakob nach Ägypten geht. Ja, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich in der Bibel. Mhm. Man kann ein bisschen zurückrechnen, vermuten, wie alt Josef gewesen ist, aber es ist für unsere Frage
eigentlich. Ab da wird es, glaube ich, schwierig.
Jetzt wird es schwierig, genau. Weil jetzt haben wir 2. Mose und ab 2. Mose fehlen uns diese konkreten Angaben, die so Jahr für Jahr sich addieren lassen.
Da haben auch meine eigenen Chronologien, die ich mir aufgezeichnet habe, bei Josef wurde es immer schwer.
Genau. So, das heißt, wir können bis Jakob in Ägypten kommen, das ist eigentlich ganz eindeutig, 2298 von der Schöpfung an. Die vielleicht entscheidendste Frage ist jetzt, wie lange war Israel in Ägypten? Die meisten Menschen würden natürlich sagen,
ja, viele sagen 430.
430 oder 400 Jahre allgemein.
Genau.
Es gibt aber diese berühmte Aussage bei Paulus im Galaterbrief, wo er über das Gesetz am Sinai sagt, es wäre 430 Jahre nach der Verheißung an Abraham gegeben worden. Mhm. Und wenn man da die Chronologie so ein bisschen zusammenrechnet, kann man sich überlegen, dass die ersten 215 Jahre dieser 430 Jahre auf die Patriarchen sich beziehen, denn genau 215 Jahre nach dieser Verheißung ist Jakob in Ägypten. Und weitere 215 Jahre wäre dann nur der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten. Das heißt, ob die Israeliten in Ägypten jetzt 200 Jahre oder 215 Jahre in Ägypten waren oder 400 oder 430 Jahre, hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie man den Paulus versteht. Es gibt nämlich auch Aussagen von Ellen White, die darauf hindeuten, dass die Israeliten doch 400 Jahre in Ägypten gewesen sein könnten. Und in diesem Zusammenhang muss man also sagen, es ist eine Sache, die können wir mit dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis nicht genau entscheiden. Also ich tendiere auch eher zu 215 Jahren in Ägypten. Man muss ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wie bei Abraham da so eine Unsicherheit ist, wo man über 200 Jahre jetzt plus oder minus hat. Von dort an wird es noch komplizierter, denn jetzt haben wir die Richter. Ich weiß nicht, ob du versucht hast, die Richter zu berechnen.
Das habe ich noch nicht versucht. Also ich erinnere mich nur daran, wie ich in Ägypten die Schwierigkeit hatte, dass es waren so und so viele Generationen, ja, die in die 215 Jahre oder in die 400 Jahre zu expandieren.
Ja, genau.
Das war, glaube ich, die Schwierigkeit.
Genau, und da sieht man, dass Generationen möglicherweise kommen noch dazu, möglicherweise diese Genealogien auch, also Unterbrechung haben, dass da Lücken drin sind, ja, genau. Mhm. Bei den Richtern ist es noch verrückter. Da scheint es so zu sein, dass sie zum Teil nebeneinander geherrscht haben, sich überlappt haben. Das Gute ist allerdings, dass wir sie gar nicht brauchen für die Berechnung. Weil es gibt die eine Aussage über den König Salomo, dass im 4. Jahr seiner Regierung der Tempel gebaut worden ist. Und das wäre genau 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Wenn wir also das Auszugsdatum aus Ägypten haben, können wir direkt in das Jahr von Salomo springen oder von Salomo zurückrechnen sozusagen. Wir können die gesamte schwierige Zeit der Richter überspringen. Wir sind trotzdem immer noch nicht am Ende unseres Ziels, weil die Königszeit noch komplizierter ist.
Wie groß ist denn ungefähr die Differenz vom Auszug Ägyptens? Also wir wissen, das sind 84 Jahre, ja, bis zum Tempelbau.
Ja.
Wie groß ist die Differenz? Sprechen wir von 200 Jahren, Auszug nach vor oder nach hinten gelegt, je nachdem, wie man das annimmt, oder wissen wir genau das Datum des Auszugs?
Ja, das ist jetzt die Frage. Wir müssen eruieren, wann war das 4. Jahr von Salomo? Und daran hängt das so ein bisschen. Je weiter man sozusagen Richtung Jesus kommt, desto sicherer werden auch die historischen Daten. Mhm. Ja, also niemand zweifelt heute daran, dass die zweite Belagerung von Jerusalem am 16. März 597 war. Ja, das ist mit babylonischen astronomischen Quellen eindeutig bestimmbar. Aber je weiter man sich davon entfernt, desto unsicherer wird es. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Daten bei den Königen im Nordreich und Südreich Israels in den Königen- und Chronikbüchern nicht zu übereinzustimmen scheinen. Und alle Chronologien über die vergangenen Jahrhunderte hatten immer das Problem, dass sie sich letztendlich entscheiden mussten, ob sie jetzt quasi den Königen folgen oder den Chroniken, ob das Asher ist oder die Geneva Bible oder so. Die haben zwar einmal ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, aber keinem ist es gelungen, die Daten über den König und Koning wirklich zu harmonisieren.
Gibt es da eine Möglichkeit, das zu machen? Ich meine, die sind ja wirklich ein bisschen abweichend.
Die sind extrem kompliziert und wir haben im 20. Jahrhundert einen Experten gehabt, Edwin Thiele, ein Adventist, dessen Werk ist, der Titel ist The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, heute das Standardwerk für diese Epoche ist, auch außerhalb der Adventgemeinde, außerhalb der Christenheit, auch bei säkularen Forschern. Und er war in der Lage, diese Daten zu harmonisieren, indem er verschiedene Kalendersysteme angenommen hat für das Nord- und Südreich, ja, Frühjahr zu Frühjahr, Herbst zu Herbst. Und indem er auch mit dem Akzessionsjahr operiert hat, von dem wir wissen, dass es zum Teil angewendet worden ist. Und als erst in der Lage war...
Vielleicht sollten wir kurz sagen, was es ist.
Das Akzessionsjahr, das hast du recht, bedeutet, dass wenn ein König auf den Thron kommt, dass sein erstes Regierungsjahr trotzdem erst mit dem neuen Neujahr gerechnet wird. Das heißt also, die Monate bis zum nächsten Neujahr im Frühjahr oder im Herbst werden als Akzessionsjahr gezählt und kommen dann sozusagen in der Zählung nicht wirklich vor.
Manchmal nimmt man das mit.
Und manchmal nimmt man das Jahr mit und manchmal nicht.
Und manchmal nicht.
Und Thiele hat ein sehr kompliziertes System aufgestellt, woran man das berechnen kann. Und was dann folgt, ist ein Datum für die Reichsteilung zwischen Jerobeam und Rehabeam für 931 vor Christus. Und das weicht tatsächlich 44 Jahre von Asche ab. Und das zeigt sozusagen, wie selbst sehr ernstzunehmende Forscher wie Asche, einfach weil sie auch viele mesopotamische Quellen noch gar nicht zur Verfügung gehabt haben, einfach dann zum Teil um Jahrzehnte daneben liegen können. Und wenn man jetzt Thiele zur Grundlage nimmt, er ist nicht völlig unumstritten. Es gibt so kleine Details, wo man anderer Meinung sein kann. Es geht auch um die Frage, dass manchmal Könige gleichzeitig regiert haben können. Also das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist das, was sozusagen so wissenschaftlich, adventistisch am besten belegt ist. Dann kann man einfach jetzt nach unseren Prinzipien zurückrechnen und käme dann nach diesen Ideen auf ein Jahr 3959 vor Christus.
Für die Schöpfung.
Für die Schöpfung, genau. Mhm.
Und das ist gerade Stand der Forschung?
Das wäre sozusagen aus meiner Sicht das, was am besten belegt ist. Das würde jetzt rechnen mit 130 Jahren für Terach, als er Abraham geboren hat. Das würde rechnen mit 215 Jahren für Israel in Ägypten und mit 931. Aber ich habe mir mal hier auf der Karte, die man dann sehen wird, mal gezeigt, wenn man nur diese drei Stellschrauben nimmt, Abraham, Ägypten und die Frage der Teilung und einfach nur so mit zwei, drei möglichen Daten spielt, bekommt man eine ganze Varianz von Enddaten. Dann würden die 6000 Jahre enden zwischen 1826 und 2101. Und damit will ich einfach deutlich machen, das sind nur kleine Stellschrauben, aber je nachdem, für was man sich entscheidet, man hat in beiden Gründen dann vielleicht gute, inspirierte Zitate, die das zu belegen scheinen, hat man eine große Streuung an Daten. Was auch wichtig ist, man kriegt nicht jedes Datum dadurch heraus. Also zum Beispiel ist es mir bisher nicht möglich gewesen, das Datum 27 oder das Datum 31 oder 4 oder 5 vor Christus, was jetzt oft in den Debatten genannt worden ist, mit diesen biblischen Daten überhaupt in Übereinstimmung zu bringen. Dazu müsste man zum Beispiel die Teilung, wenn man jetzt 27 haben würde, ja, müsste man die Teilung des Nord- und Südreiches bei Thiele um 14 Jahre verschieben. Und dazu müsste man in assyrischen Quellen gehen, man müsste anschauen, warum das so geändert werden müsste, ohne diesen Beweis zu erbringen, kann man so ein Datum da nicht nennen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich zuerst einmal anschaut, was sind die tatsächlichen biblischen Daten, die wir haben, was sind die Unsicherheiten, die damit verbunden sind, und dann stellt man fest, dass Asche sicherlich gute Arbeit geleistet hat, aber dass eben viele notwendige historische Fakten auch noch nicht zur Verfügung standen, weil wir sind jetzt auch schon 400 Jahre später.
Und es gab neben Asche ja noch andere. Also ich weiß von dem Beda Venerabilis oder Josef Justus Scaliger an der Universität Leiden in Holland. Die haben alle mitgerechnet, im 7. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert. Und die kommen alle so ungefähr auf das Datum. Also 4004 war ja Asche vor Christus.
Ja.
Dann haben wir noch irgendwie 3950 und so, also so etwa in die Richtung.
Pi mal Daumen, so mit einigen Jahrhunderten Abweichung, aber ungefähr scheint das so der Konsensus zu sein.
Und Thiele ist halt der Jüngste, also in der Forschung.
Das genau.
ist der, den wir heute annehmen.
Oder den größten Konsens hat sozusagen, ja.
Genau. Ja. Nun, eine interessante Frage wäre ja auch, wenn wir jetzt über die, also wir gucken, wie es sozusagen biblisch chronologisch eingesetzt werden kann. Viele Leute haben das studiert. Was sagt Ellen White dazu? Denn gerade in der Diskussion sozusagen um die 6000 Jahre, die wir gerade machen, da wird ganz oft Tressa White erwähnt. Ja. Wir kennen ihre 4000 Jahre Zitate, also von Schöpfung bis irgendwann um die Zeit Jesu rum. Und wir kennen die 6000 Jahre, das Alter der Erde. Wie sind diese zu bewerten aus deiner Sicht?
Also es gibt eine ganze Reihe von Zitaten. Viele von denen wiederholen sich auch. Das heißt, die Gesamtheit der unterschiedlichen Zitate ist gar nicht so groß. Aber wenn sie von 6000 Jahren spricht, dann oft einfach, als wären sie auch schon fast um oder ganz um, also in der Vergangenheit. Ich habe ein paar Zitate mal mitgebracht. Ich lese mal das erste vor, wo sie sagt, die Gesetze und die Operation der Natur, die seit 6000 Jahren Menschen angeregt haben zum Studium. Ja? Da finden sie immer Vergangenheitsform auch in den nächsten vier Zitaten. Dann haben wir hier ein Zitat sogar, wo sie sagt, die ständige Übertretung des Menschen für mehr als 6000 Jahre hat Schmerz und Krankheit und Tod als Frucht gebracht. Ja, das ist in Christian Temperance and Bible Hygiene 154. Dann gibt es hier ganz interessant im großen Kampf, ja, das ist im selben Jahr herausgekommen, wo sie über denselben Zusammenhang, nämlich über den Kampf zwischen Christus und Satan, einmal sagt auf Seite 521 im Deutschen, im 518 im Englischen, for nearly 6000 years, also für beinahe 6000 Jahre, aber im selben Buch, ungefähr 500 Seiten vorher, von 6000 Jahren spricht. Nicht nearly, sondern einfach for 6000 years. Da wird also ganz deutlich, dass für sie jetzt kein echter Unterschied bestand zwischen nearly 6000 oder 6000. Und es wäre, glaube ich, zu viel, wenn wir jetzt da versuchen, irgendwie eine präzise Chronologie zu finden, zu sagen, okay, wenn sie sagt, fast, dann ist es noch nicht ganz erfüllt und genau 6000 ist dann irgendwie eine 6000,00, sondern im selben Buch spricht sie über denselben Zusammenhang mit diesen unterschiedlichen Formulierungen. Und dazu passt, dass sie halt immer wieder auch diese Zahl als eine gerundete Zahl beschrieben hat. Ja, wir haben hier zum Beispiel im ersten Band von Spirit of Prophecy, da heißt es hier, mit der Ansicht, dass die Schöpfungswoche nur 7 buchstäbliche Tage lang ist und dass die Welt jetzt ungefähr um die 6000 Jahre alt ist. Das ist also so ihre Idee, die sich durch ihr gesamtes Schrifttum zieht, von Anfang bis zum Ende ungefähr rund 6000 Jahre. Auch wenn es um die 4000 Jahre geht, die jetzt ja ein bisschen Aufmerksamkeit erheischt haben, stellt man fest, dass sie diese 4000 Jahre zu verschiedenen Daten erwähnt. Also hier zum Beispiel bei der Menschwerdung. Ganz tolles Zitat, wo sie sagt, dass Jesus die Menschheit akzeptiert hat, angenommen hat, als die menschliche Rasse seit 4000 Jahren der Sünde geschwächt worden ist. Oder dass er, nachdem die menschliche Rasse 4000 Jahre lang an körperlicher Kraft, mentaler Kraft und moralischem Wert abgenommen hat, tolles Zitat übrigens, hat Jesus Christus die Schwächen der degenerierten Menschheit auf sich genommen. Also da sprechen die 4000 Jahre von der Menschwerdung. Es gibt auch ein Zitat, wo sie im großen Kampf vom Schatten zum Licht die 4000 Jahre auf die Kreuzigung bezieht. Ja, da haben wir hier dieses Zitat, dass das große Opfer, das auf Golgatha gegeben worden ist, das System der Opfer beendet hat, die 4000 Jahre lang auf das Lamm Gottes hingewiesen hatten. Dann gibt es ein Zitat, das ist vielleicht weniger bekannt, im selben großen Kampf, wo sie davon spricht, im Zuge des Briefes von Paulus an die Korinther, dass seit 4000 Jahren sozusagen Menschen gestorben sind. Wo sie also quasi einen Bezug herstellt zwischen dem ersten Toten, ja, vermutlich Abel, und dem Brief an die Korinther. Ja, und niemand würde jetzt auf die Idee kommen zu sagen, es sind exakt 4000 Jahre zwischen Abel und dem Brief an die Korinther. Und dann natürlich auch bei der Taufe, wo sie ebenfalls davon spricht, dass seit dieser Erklärung zu Adam 4000 Jahre vergangen sind. Die sagt sie ganz interessanterweise, seit 4000 Jahren, seit die Erklärung an Adam ergangen ist, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten werde, hat er, der Satan, seine Attacke geplant. Das ist ein sehr interessantes Zitat, wo sie sagt, dass 4000 Jahre er seinen Angriff geplant hat. Aber was deutlich wird, ist eine gerundete Zahl, die ungefähr in diese Zeitperiode um die Zeit Jesu endet. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man hier nochmal betont, dass selbst wenn man davon ausgehen würde, dass es wirklich 4000,00 Jahre sind, wir immer noch nicht wissen, was sie anfangen, weil niemand von uns weiß, ob wirklich der Sündenfall im Jahr 1 stattgefunden hat.
Ja, das ist, glaube ich, die große Frage.
Genau. Das wäre dann, es könnten auch 5, 6, 7, 10 Jahre vergangen sein, 20 Jahre. Ja? Also das erste nächste Datum ist 130, als Seth geboren ist. Das heißt, wir können diese Zitate nicht verwenden.
Das heißt, aufgrund von, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, es könnte, die 4000 Jahre könnten um sein, bei der Geburt Jesu könnten um sein, bei der Taufe könnten um sein, bei der Kreuzigung könnten um sein, wann auch immer. Das heißt, das ist so eine Diskrepanz, wo wir nicht sagen können, wir haben einen Fixpunkt.
Es zeigt einfach, dass die 4000 Jahre als gerundeter Wert verstanden werden wollen.
Mhm. Okay, und das gleiche mit den 6000 sagst
du. Ganz genau.
Mhm. Nun jetzt, also generell würden du und ich und der Walter auch und ich weiß auch der Olaf letzte Woche, mit dem ich gesprochen hatte, die würden alle sagen, die Erde ist ungefähr 6000 Jahre alt. Gibt es da Gegenargumente zu?
Es gibt, ich denke, eine Reihe von Gegenargumenten und mir ist wichtig zu betonen, dass einige dieser Gegenargumente von treuen Adventisten und gläubigen Bibelkennern hervorgebracht werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass alle, die eine 6000 Jahre Erde ablehnen, von der Evolutionstheorie beeinflusst sind oder irgendwie Bibelkritiker sind. Mhm. Ein wesentliches Argument, das immer vorgebracht wird, ist, dass die Genealogien Lücken haben. Und das ist insofern valide, als wir eine ganze Reihe von Genealogien haben, die Lücken haben. Man denkt an Matthäus 1, auch in den Chroniken, da gibt es dann kapitelweise am Anfang Genealogien, die zum Teil wirklich schwer zu harmonisieren sind, da muss man sich wirklich reinknien, das ist auch noch wenig gemacht worden. Wir sehen also, dass es da zum Teil auch wirklich Lücken gibt, möglicherweise auch in der Genealogie von Mose, in 2. Mose, wenn wir von 400 Jahren ausgehen oder so. Mein Gegenargument an dieser Stelle wäre, dass erstens Genealogien für die Berechnung der 6000 Jahre gar nicht so wichtig sind, wie wir gesehen haben. Man braucht nämlich eigentlich nur 1. Mose 5 und 1. Mose 11. Und die sind dadurch gekennzeichnet, dass im Gegensatz zu den meisten anderen Genealogien wir konkrete Jahreszahlen haben. Damit ist Muster Person X ist A Jahre alt, zeugt den, lebt dann noch B Jahre und ist dann demzufolge C Jahre alt. Wenn wir da Lücken annehmen und Personen hypothetisch einfügen, stimmen die gesamten Zahlen nicht mehr. Also es kommt zu Falschaussagen. Insofern denke ich sozusagen, dass eine hohe Sicht der Bibel eigentlich davon ausgehen sollte, dass diese Zahlen verlässlich sind. Und es wäre problematisch sozusagen, da in 1. Mose 5 und 11 von Lücken auszugehen, weil wir dann eigentlich uns die Frage stellen müssen, was will der Text dann eigentlich wirklich sagen, weil alle Aussagen dann falsch wären. Also rein mathematisch sozusagen. Das zweite Argument ist das, dass man sagt, okay, Ellen White spricht immer von den 6000 Jahren, weil das in den Seitenangaben der Ascher, also der King James Bibel, so von Ascher tradiert worden ist. Und das wird oft behauptet. Es ist allerdings interessant, es gibt ein Zitat von ihr, das wird wenig beachtet, und zwar in der Einleitung zum großen Kampf, die auch von ihr geschrieben ist. Das ist eine der wenigen Einleitungen zu den Büchern, die sie selbst geschrieben hat. Das sind ganz großartige Einleitungen zum Thema der Bibel. Und da sagt sie Folgendes, und zwar verwendet sie nicht 6000 Jahre und nicht 4000 Jahre. Sie ist da völlig raus aus diesem Muster. Aber sie sagt Folgendes. Sie sagt, während der ersten 2500 Jahre der menschlichen Geschichte gab es keine schriftliche Offenbarung. Und dann sagt sie später, dieses Werk der Inspiration, also dass inspirierte Bücher geschrieben worden sind, dauerte eine lange Periode von 1600 Jahren, also 1600 Jahre, von Mose bis zu Johannes. Und das ist sehr interessant. Sie sagt also, von Mose bis Johannes, bis zur Offenbarung oder Johannes-Evangelium, sind 1600 Jahre. Also wenn wir sagen, Johannes ist ungefähr kurz vor 100, hat er seine letzten Bücher geschrieben, kommen wir ungefähr 1500 vor Christus, das passt mit dem Auszug aus Ägypten, ganz gut. Und dann haben wir nochmal ungefähr 2500 Jahre bis zur Schöpfung. Das heißt, wenn Ellen White sagt, es waren ungefähr 2500 Jahre ohne geschriebene Offenbarung, 2500 Jahre? 2500 Jahre. 2500. Genau.
Danke.
Dann können wir nicht von 10.000 Jahren ausgehen, weil dann also würde diese Aussage überhaupt gar nicht mehr stimmen. Also mein Punkt hier ist der, Ihre Aussagen von 6.000 Jahren sind offensichtlich so, das ist eine Aussage, die so auf 100 Jahre, auf den 100er genau ungefähr. Ja? Also wir können so auf den 1000, auf den 100er genau das ungefähr abschätzen. Persönlich würde ich jetzt anhand der inspirierten Aussagen davon ausgehen, dass wir nicht viel mehr als so diese 6000 Jahre haben. Das ist übrigens auch eine Sicht, die kürzlich nochmal Roy Gain von der Andrews Universität in einem Artikel hier festgemacht hat, der auch diese Einwände referiert und auch sagt, es gibt Probleme, werden wir gleich darüber sprechen, über geschichtliche Probleme. Aber er sagt, wenn Ellen White gewollt hätte, dass es 8000 Jahre sind oder 12000 Jahre, hätte sie es auch sagen können. Und er sagt hier in diesem Schlusssatz, die 6000 Jahre erscheinen eine gerundete Zahl zu sein, deren Flexibilität in wenigen Jahrhunderten gerechnet wird. Nicht in Jahrtausenden. Also wir können da ein paar Jahrhunderte hin und her schieben, vielleicht aber nicht Jahrtausende. Das ist so die Idee. Mhm.
Jetzt gibt es da noch andere Quellen, die wir untersuchen können. Also ich meine, das ist so scheinbar Stand der Forschung jetzt auch an der Andrews. Also man sagt, das sind etwa 6000 Jahre Erdgeschichte. Da sind wahrscheinlich auch alle sich einig.
Ja, ich würde vielleicht sagen, das war jetzt die Sicht von Roy Gehn. Da muss man ein bisschen schauen.
Okay.
Das kann man nicht verallgemeinern. Wichtig ist, dass der dritte Grund, den ich noch erwähnen wollte, für die Sicht, warum einige die 6000 Jahre in Zweifel ziehen, die Chronologien des Alten Orients sind. Also die mesopotamische Chronologie und die ägyptische Chronologie. Weil beide, so wie sie auch jetzt noch Stand der Forschung sind, über das Jahr der Sintflut hinausgehen würden, dass wir jetzt sozusagen mit 6000 Jahren...
Das wäre mal interessant, weil da hat Walter schon drüber gesprochen, dass es damals Schwierigkeiten gibt bei den Chronologien.
Da gibt es Schwierigkeiten, vor allem in der ägyptischen Chronologie. Weil, obwohl natürlich die Chronologie von Manetho, die man jahrelang angenommen hat, die 5000 vor Christus und mehr war, mittlerweile sehr reduziert ist, ja, hat man trotzdem noch, also bis 3000 vor Christus geht das da gut und gerne. Das Problem in der ägyptischen Chronologie ist, dass man nur sehr wenig Quellen hat. Man hat Manetho, der wie gesagt sehr zweifelhaft ist. Man hat den Königspapyrus von Turin. Man hat den Palermo-Stein. Man hat ein paar Inschriften. Und alle diese wenigen Quellen stimmen selbst nicht überein, was die
Jahreszahlen... Wollte ich gerade sagen, selbst zwischen denen sind Lücken.
Mhm. Es ist aber wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, dass man sich wirklich mal die Fachliteratur dann zu Gemüte führt. Da geht es auch viel um astronomische Berechnungen, ja, mit dem Sotis-Datum. Das ist sehr komplex. Kann da ein Buch empfehlen von Wort und Wissen. Das heißt Volk ohne Ahnen, wo man sehr genau aus christlicher Sicht mal diese ganzen astronomischen Probleme auch um die Datenberechnung analysiert. Für den alten Orient sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben dort das Aufkommen der Schrift und eine Explosion der Städte am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Das scheint ganz gut zu passen. Allerdings werden doch trotzdem weltliche Jahrhunderte noch davor angenommen, weil man der Meinung ist, die Schrift hätte sich lange entwickeln müssen. Die Uruk-Kultur wird meistens auch 3000 vor Christus angenommen. Es wäre interessant, mal sich Uruk genauer anzuschauen, weil direkt nach der Sintflut wird uns gesagt, dass Nimrod über Akkad und Erech, das ist Uruk, und Babel geherrscht hat. Und Uruk ist wahrscheinlich momentan das Einzige, was wir archäologisch fassen können, weil Babylon nicht ausgegraben werden kann auf das Level, weil da der Hochwasserstand zu hoch ist, der Grundwasserstand, und Akkad nicht gefunden ist. Also wenn man sich damit ein bisschen genau beschäftigen könnte, wenn es da Leute gibt, die Zeit und Energie haben, das wäre sehr interessant, mal diese frühdynastische Zeit, die frühsumerische Zeit genau in die Lupe zu nehmen, weil mir scheint, dass man da noch ein bisschen kürzen könnte. Weil in Ägypten ist es auch so, dass dort eine Dynastie an die nächste gereiht wird, obwohl wir aus der sumerischen Königsliste wissen, dass dort im Mesopotamien genau das Gleiche getan worden ist, aber wir heute wissen, dass diese Könige oft gleichzeitig regiert haben. Mhm. Es ist also wahrscheinlich, dass auch die ägyptische Chronologie noch weit mehr gekürzt werden könnte. Dazu ist aber mehr Forschung notwendig. Und es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es das gibt und dass manche Adventisten, die sozusagen die 6000 Jahre etwas ausdehnen wollen auf 8000 und 9000, das nicht unbedingt tun wegen der Evolutionstheorie, sondern wie zum Beispiel Siegfried Horn das gesagt hat, er dann diese mesopotamische Chronologien akzeptieren möchte und mit inkorporieren möchte. Das sind eher so die Probleme, wo man auch noch mehr forschen muss und mehr arbeiten muss.
Mhm. Das führt uns also irgendwie zu Keilschriften und Hieroglyphen.
Ganz genau.
Das muss mehr studiert werden.
Mhm. Ja.
Okay, das Thema ist spannend. Ich würde mich gerne noch mehr darüber unterhalten. Aber ich würde ganz gerne noch ein bisschen Zeit haben für unsere kosmische Woche. Ja. Es ist okay, wenn wir überspringen zur kosmischen Woche und
dann mal
die mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Was hältst du von dieser kosmischen Woche? Das ist ja eine Idee, sozusagen, dass man sagt, die Welt ist 6000 Jahre alt und nach 6000 sozusagen müsste irgendwann Schluss sein. Dann kommt die letzten 1000 Jahre, die 7000 Jahre als der Tag des Herrn. Also man sagt, das sind 1000, also müssten alles davor auch 1000 Jahre sein. 6000 Jahre plus ein Millennium sind 7000. Kosmische Woche vollendet. Das ist ja die Idee.
Das ist die Idee, genau. Also was ich bei Ellen White lese, ist, dass sie mir grundsätzlich empfiehlt, für alles, was an Theorien präsentiert wird, ein klares "So spricht der Herr" zu verlangen. Und mit dieser Einstellung bin ich mal ein bisschen nochmal an die einzelnen Textstellen rangegangen, die da ins Feld geführt werden. Und mein Eindruck ist, dass die Bibelstellen, die zitiert werden, eine kosmische Woche als solche nicht belegen. Unter gar keinen Umständen. Ich gebe mal als Beispiel, Hebräer 4 wird oft angeführt. Ja? Und vielleicht können wir einfach mal ganz kurz so, vielleicht auch zu Hause, die Textstellen aufschlagen, weil es ist ja nur durch das Bibelstudium, dass wir eigentlich letztendlich eine echte Gewissheit bekommen. In Hebräer 4 haben wir diese berühmte Aussage von der Sabbatruhe, die oft angeführt wird als das zukünftige Millennium. Mhm. Ja, in Hebräer 4, Vers 9, wo es heißt, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Jetzt haben wir vielleicht nicht die Zeit, das Vers für Vers durchzugehen. Das geht ja in Kapitel 3 schon los. Der Paulus zitiert Psalm 95 und macht dann sozusagen ganz praktische Anwendungen daraus und will zeigen, dass das, was damals den Israeliten passiert ist, dass sie verstockt haben, dass sie nicht gehört haben, dass sie durch Unglauben nicht eingehen konnten in das Land Kanaan, dass es heute auch passieren kann. Und dann sieht man in Kapitel 4, Vers 1, dass er sagt, seid darauf bedacht, dass euch das nicht passiert, ja? Und sagt dann, dass es ein Evangelium gibt, das den Israeliten damals gepredigt worden ist und uns heute auch. Es geht also um das Evangelium, es geht um die Frage, wie reagieren wir auf das Evangelium. Das ist eigentlich der Kontext von Hebräer 3 und 4. Und man kann das Evangelium annehmen oder nicht. Ja? Und dann sagt er in Vers 3, ganz interessant, denn wenn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Das heißt, die Ruhe, um die es hier geht, ist zunächst einmal die Ruhe des Glaubens. Das ist etwas, was man erreicht, wenn man den Heiligen Geist an sich wirken lässt, wenn man eben sich nicht verstockt. Und dann macht er eine interessante Parallele. Er spricht dann tatsächlich von dem Sabbat, ja, in Vers 4, ja, wo er sagt, an einer Stelle hat Gott von dem siebten Tag so gesprochen, Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und dann sagt er aber, es gibt eine andere Stelle, wo es heißt, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Daraus schlussfolgert er, es muss noch eine andere Ruhe geben. Weil wenn Gott schon am siebten Tag geruht hat, aber es dann noch eine andere Ruhe gibt, dann muss es ja zwei Ruhen geben. Diese eine Ruhe, die Ruhe von der Schöpfungsarbeit, die wird durch den Sabbat repräsentiert. Und dann macht Paulus was Interessantes. Er sagt nämlich in Vers 6, da nur noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen, also in diese Ruhe, und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft, das Evangelium, verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, da geht es um Glaube, Evangelium, so bestimmt er wiederum einen Tag. Warum wiederum einen Tag? Er hat schon einen Tag bestimmt. Nämlich welchen Tag? Den Sabbat.
Den siebten.
Mhm. Den Sabbat. Der Sabbat ist der Tag für die Schöpfungsruhe. Mhm. Und es gibt einen anderen Tag.
Das Heute.
Ganz genau. Dieser Tag ist das Heute. Mhm. Das heißt, das Äquivalent zum Sabbat in Hebräer 4 ist nicht die 1000 Jahre im Millennium, die kommen ja gar nicht vor, sondern das Äquivalent zum Sabbat, dem siebten Tag, der auch für Paulus weiterhin Gültigkeit hat, ist ein anderer Tag, nämlich das Heute. Heute, der seine Stimme hört. So wie Gott am siebten Tag geruht hat, so kann ich heute, wenn der Heilige Geist an mir wirkt, kann ich heute das Evangelium annehmen und bin dann in seine Ruhe eingegangen. Weil Paulus will deutlich machen, die Hebräer dachten, wir sind in die Ruhe eingegangen, weil wir in Kanaan sind. Er sagt, nein, 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 ihr seid in die Ruhe eingegangen, wenn ihr den Heiligen Geist angenommen habt, wenn ihr Jesus angenommen habt. Und wenn er also sagt, so bleibt dem Volk Gottes eine Sabbatruhe vorbehalten, ist das genau diese Sabbatruhe, von der er hier spricht. Der Sabbat ist sozusagen ein Typus auf die Erlösung. Und in dem Kontext nicht auf das Millennium. Und ich glaube, es ist oft geschehen, dass man diesen Vers nimmt, aus dem Kontext reißt und dann ihm eine Bedeutung zuweist, die er eigentlich nicht hat. Das lässt sich mit einigen anderen Zitaten auch machen. Psalm 90 zum Beispiel, ja, ist das berühmte Zitat, wo es heißt, dass bei Gott 1000 Jahre sind wie ein vergangener Tag. Wenn man sich das anschaut im Kontext, merkt man, das ist keine genaue Umrechnung. Ja, das sieht man, wenn man das liest. Da heißt es nämlich in Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Jetzt die Nachtwache ist nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern es sind ein paar Stunden. Da geht es also poetisch um den Gedanken der Vergänglichkeit. Wenn man den ganzen Psalm sich anschaut, da sagt der Psalmist, also bei Gott sind selbst 1000 Jahre, das geht so schnell dahin. Ja? Mhm. Niemand käme auf die Idee, es heißt in den Evangelien, dass Jesus entweder der ersten oder zweiten oder dritten oder vierten Nachtwache kommt, da jetzt sozusagen jeweils 1000 Jahre zu sehen. Nur weil Psalm 90 da von der Nachtwache spricht. Kommen wir vielleicht zu 2. Petrus 3, das ist ja vielleicht, du hast es ja schon erwähnt, der klassische Text ist. Und es ist wahr, treue Christen haben diesen Text benutzt, um zu sagen, hier gibt es eine kosmische Woche. Interessant an Petrus ist ja, dass er sowohl dieses Ein-Tag-1000-Jahre-Prinzip erwähnt, Er erwähnt auch die Schöpfung, er erwähnt die Sintflut. Und er könnte also jetzt tatsächlich sagen, weil das so ist, weil es die Schöpfung gibt, weil ein Tag 1000 Jahre bedeutet, deswegen ist ein Schöpfungstag, entspricht er 1000 Jahren. Aber genau das macht er nicht. Wenn wir den Text anschauen in 2. Petrus 3, sagt er ja interessanterweise, der Grund, warum sich alles verzieht, ist nicht, dass hier eine kosmische Woche ablaufen muss. Er sagt Vers 9 in Kapitel 3, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße haben. Der Grund für die scheinbare Verzögerung ist nicht eine geheime Uhr, die da hin und her klickt sozusagen. Der Grund für die Verzögerung bei Petrus ist die Tatsache, dass Gott möchte, dass alle Menschen das Evangelium hören. Und das ist präzise das, was Matthäus 24 sagt. Das ist präzise das, was Offenbarung 14 sagt. Wenn das Evangelium in die ganze Welt geht, dann kommt das Ende. Ja, wenn die Ernte der Erde reif geworden ist, nicht wenn eine Uhr abgelaufen ist. Dieses Konzept einer Uhr, die sozusagen ein Tag für 1000 Jahre, sieben Tage für 7000 Jahre, jeder Schöpfungstag, findet sich so in keinem Bibeltext explizit gelehrt. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
Mhm. Wobei ich glaube, in diesem Text, also man sieht hier, spricht Paulus Petrus von einem Gericht und sagt das Gericht des Herrn und sagt der Tag des Herrn. Und man weiß, okay, das Gericht des Herrn, der Tag des Herrn, das scheint das Millennium zu sein. Und ein Tag sind 1000 Jahre und so macht es. Wir wissen ja, die 1000 Jahre sind wirklich 1000 Jahre.
Die sind 1000 Jahre, ja, das kann man tatsächlich hier
so
sehen.
Genau, und so könnten wir sagen, dieser Tag des Herrn ist wirklich das Gericht des Herrn. Also können wir sagen, das ist ein Tag. Und jetzt der Rest ist sozusagen, dass man das dann dazu dichtet sozusagen. Denn dann könnte es so sein, dass man auch 6000 Jahre davor plus die.
Genau. Und für dieses Dazudichten muss ich als Gläubige erstmal ein klares So spricht der Herr verlangen.
Genau.
Und das geht ja so weit, dass dann oft viele andere Verse dann noch in dieses Schema hineingepasst werden sollen. Ja, da heißt es, dann wird gesagt, das 1. Mose 2, wenn das heißt, an dem Tag, da du davon von der Frucht isst, an dem Tag sollst du sterben. Mhm. Das wird dann auf diese kosmische Woche bezogen, wo ich persönlich sagen muss, da werden Grenzen überschritten. Ja? Ellen White spricht sehr deutlich davon, was das bedeutet. Und es bedeutet tatsächlich, dass an dem Tag, als sie davon gegessen haben, sie des Todes gewesen wären, hätte Jesus nicht eingegriffen. Hat nichts mit den 1000 Jahren zu tun, hat nichts mit der kosmischen Woche zu tun. Hiob 5, Vers 19 vielleicht noch als ein Beispiel, weil auch das manchmal erwähnt worden ist. Hiob 5, Vers 19 ist ja ein etwas eher vielleicht ungewöhnlicher Vers. Hiob 5, Vers 19, da heißt es, in 6 Bedrängnissen wird er dich erretten und in 7 wird er dich nichts Böses antasten. Ja, da ist auch die Idee vertreten worden, naja, vielleicht sind das halt 6 Bedrängnisse, 6000 Jahre, 1000 Jahre Millennium. Aber das verkennt, dass das Hebräische diese Aufzählungsweise kennt, in 6, in 7, das kennt man aus Sprüche 6.
Das haben wir öfter in der
16, Bibel. Das haben wir bei Amos, ja. Das hat nichts mit 1000 Jahren zu tun und so. Ich denke, da ist es auch wichtig, dass wir die Kirche im Dorf lassen und lieber exegetisch den Text so stehen lassen, wie er ist. Weil das öffnet Tor und Tür für alle möglichen Interpretationen, die dann nicht mehr sich gegenchecken lassen mit dem Wort Gottes. Und da könnte man einige andere noch erwähnen. Ja.
Mhm. Wobei ich glaube, das ist jetzt keine böse Interpretation. Es ist halt interessant, darüber ein bisschen zu fachsimpeln, zu überlegen, ob das passt.
Es geht aber, glaube ich, trotzdem auch darum, sozusagen, wie sauber ist unsere Hermeneutik. Mhm. Ja? Und wie sehr können wir das, was wir behaupten, auch wirklich aus der
Bibel nehmen. Vielleicht sei dazu gesagt, dass die Auslegung, wie sauber ist unsere Auslegung.
Ja. Ja. Und ich denke, vielleicht hier noch zu Ellen White, zu Hebräer 4, Vers 9. Sie spricht öfter davon, dass diese Ruhe sich auf den Himmel auch bezieht. Ja? Mhm. Aber es gibt ein Zitat, wo sie sozusagen exegetisch Hebräer 4, Vers 9 zitiert und sagt, das bedeutet das. Und da sagt sie, diese Ruhe, die hier ausgedrückt wird, ist die Ruhe der Gnade. Bezieht sich auf unser Leben jetzt hier schon. Und ich denke, muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass wir inspirierte Kommentare zu diesen Versen haben. Und bevor ich jetzt sozusagen Interpretationen auf diese Verse aufbaue, möchte ich erstmal schauen, was sagt die Inspiration? Weil die oft ganz andere Interpretationen dieses Verses dann
zeigt. Wobei es interessant, du sagst, sie bezieht das auch auf die
natürlich.
Himmelreich.
Mhm. Und zwar aus der grundsätzlichen Idee, wir haben jetzt schon das ewige Leben. Das heißt, die Prinzipien, die jetzt schon gelten, gelten natürlich auch für die 1000 Jahre und danach. Mhm. Die bezieht es niemals, Hebräer 4, Vers 19, allein auf die 1000 Jahre als 1000 Jahre Periode. Sondern auf den Himmel und auf den Frieden, den wir haben können, den wir in Abstrichen jetzt auch schon haben können, nämlich durch die Gnade.
Mhm. Okay. Ja. Was ja noch interessant wäre, Die kosmische Woche ist ja nun keine Idee sozusagen, die jetzt in diesem Jahrhundert vielleicht hervorgekommen ist. Die kosmische Woche gibt es schon ein bisschen länger. Jetzt, du hast gerade von Ellen White gesprochen, dass Ellen White dieses Konzept nicht kennt.
Ja, vielleicht.
Oder also zumindest erwähnt sich so nicht.
Kann ich das vielleicht kurz noch betonen?
Okay.
Wir werden noch darüber sprechen, einige Pioniere haben dieses Konzept ab und zu erwähnt.
Ja, das wäre aber interessant, ja.
Da kommen wir noch zu. Mhm. Sie hat auch immer wieder von rund 6000 Jahren gesprochen. Mhm. Es wäre also sehr plausibel, wenn sie daran geglaubt hätte, dass sie das irgendwann auch mal so ausformuliert hätte. Aber in all den Jahrzehnten, in den Tausenden von Manuskripten, das möchte ich sehr betonen, wird das Konzept einer kosmischen Woche nicht erwähnt und nicht gelehrt. Das heißt, wir müssen sozusagen konstatieren, dass wir in der Bibel und bei Ellen White gute Gründe für ungefähr 6000 Jahre haben. Ja, gute Gründe. Dass wir aber das Konzept einer kosmischen Woche weder in der Bibel deutlich gelehrt haben, noch bei Ellen White jemals so explizit gesagt haben. Das heißt, wir sind sozusagen auf einem ganz anderen Level jetzt. Wir sind auf dem Level, und da kommen wir jetzt gleich zu, dass wir sozusagen das in der Kirchengeschichte immer mal wieder finden, als eine Theorie, die auch von den Vertretern immer als eine Theorie bezeichnet worden ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil der Eindruck nicht entstehen darf, dass nur weil Ellen White sozusagen 6000 Jahre immer wieder erwähnt, sie damit gleichzeitig auch die 6000-Jahr-Theorie eine kosmische Woche bestätigt. Das tut sie nicht.
Okay, das vielleicht.
Diese Trennung ist mir wirklich wichtig, weil, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil es, glaube ich, nicht rechtens wäre, aus diesen 6000-Jahr-Zitaten eine kosmische Woche zu machen. Zum anderen, weil ich auch befürchte, dass manch einer, der diese kosmische Woche ablehnt, so wie ich sie persönlich ablehnen würde, dann auch die Zitate der 6000 Jahre, die so gerundet sind, einfach ablehnt, weil das in einen Topf bringt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir differenziert betrachten und sagen, das eine, da haben wir wirklich inspirierte Aussagen. Da sollten wir persönlich, ist es meine Meinung, auch dran festhalten, mit aller Unsicherheit, die damit verbunden ist. Das andere ist eine Theorie, für die wir keinen klaren biblischen und inspirierten Beweis haben. Mhm. Und dann können wir uns mit dem Hintergedanken jetzt auch an die Kirchengeschichte wagen und schauen, was dann...
Auch interessant sozusagen. Also ja. Letzte Woche, Olaf zum Beispiel, er sagt, er schätzt schon, dass wir im Himmel sozusagen sehen, Ellen White sagt ja, wir werden alles in vollkommener Harmonie sehen. Und er könnte sich gut vorstellen, dass es genau 6000 sind. Du sagst, du stellst sie ja nicht vor, du weißt es nicht genau, willst auch nicht drüber spekulieren.
Ja, ein Grund ist, dass ich bei Ellen White deutlich sehe, dass die Welt schon längst zu Ende hätte sein können.
Das ist eine interessante Sache,
ja. Ja, also und das ist ganz offensichtlich. Ja. Mhm. Wir werden vielleicht am Ende nochmal sprechen über 1844.
Ja.
Aber vielleicht können wir ganz gut, ja.
Ich wollte gerade fragen, also du hattest gerade Pioniere angesprochen, auch Kirchenväter.
Ja.
Hast du Informationen dazu?
Ja, schauen wir uns mal die Kirchenväter an. Es sind ja einige zitiert worden, im Laufe der Jahrhunderte immer wieder. Auch unsere Pioniere haben die Kirchenväter zitiert. Die Reformatoren haben sie zitiert. Der erste Kirchenvater, der dieses Konzept schriftlich festhält, ist Pseudo-Barnabas. Pseudo deswegen, weil er gar nicht Barnabas hieß. Er hat nur so getan, als ob er Barnabas ist. Und das ist nicht so lustig, weil er einen Brief schreibt, den sogenannten Barnabas-Brief.
Von wann ist der?
Der ist datiert zwischen der Zerstörung Jerusalems und dem Bar Kochba-Aufstand, also zwischen 70 und 135. Vermutlich geschrieben in Alexandria mit dem offensichtlichen Ziel, sich von den Juden zu distanzieren. Das ist auch der Grund, also dieser Brief ist sogar in einigen Bibeln am Anfang, also im Codex Sinaiticus ist sogar als kanonisch mit eingeführt worden. Aber Eusebius von Caesarea hat ganz deutlich gesagt, also man hat klar erkannt, das ist antijüdisch. Da werden viele Ideen vermittelt, mit denen wir nicht zustimmen können. Zum Beispiel wird gesagt, also 3. Mose 11, die Juden, die essen unreines Fleisch nicht, ja, das ist... In Wirklichkeit ist allegorisch damit gemeint, wenn Gott sagt, du sollst kein Schwein essen, naja, das Schwein, das hört nicht auf seine Meister, ja, das macht, was es will. Du sollst dich nicht mit unloyalen Personen, das ist so die allegorische Denkweise. Ja, da wird dann die Beschneidung, alles, was irgendwie jüdisch ist, wird irgendwie so wegallegorisiert, um sich möglichst weit weg von den Juden zu distanzieren. Das ist so die Zeit, wo man, die Römer hatten großen Hass auf die Juden, ja, aufgrund des jüdischen Krieges. Es gab die Judensteuer, den Fiscus Judaicus, und das war so die Zeit, wo einige Christen, nicht viele, aber einige Christen angefangen haben, sich von den Juden so ein bisschen zu distanzieren. Und in dem Kontext finden wir jetzt bei Pseudo-Barnabas in Kapitel 15, dass er jetzt genau diese Idee hier sagt, man kann das ja dann Stopp machen und lesen, wo er sagt, es geht hier um die 6000 Jahre bezogen auf die, also du kannst mal lesen, höre mein Kind und verstehe die Bedeutung des Ausdrucks, er hat alles in 6 Tagen vollendet. Das impliziert, dass der Herr alles in 6000 Jahren vollendet. Da kommt diese Idee zum ersten Mal her, denn ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre. Und im selben Atemzug sagt er dann, und deswegen gibt es einen Anfang des achten Tages, der Anfang einer neuen Welt. Deshalb halten wir den achten Tag mit Freude als den Tag, an dem Jesus von den Toten auferstand. Das heißt, und hier sind meine Bedenken, die ich ganz deutlich äußern möchte. Das erste Mal, dass diese Idee auftaucht, ist in einem Versuch, sich eigentlich vom Sabbat zu distanzieren. Und in einem Werk, das ohnehin ganz viel wegspiritualisiert mit biblischen Zitaten, die aus dem Kontext gerissen werden. Und das scheint mir der Fall zu sein, hier auch, es hat einen unguten Anfang.
Vor allem erstes, zweites Jahrhundert, das ist interessant.
Interessant ist auch, dass in derselben Gegend in Alexandria wenige Jahrzehnte vor ein Werk verfasst worden ist von einem Nicht-Christen. Und zwar, das ist der sogenannte zweite Henoch. Das kennen wir heute nur noch aus einer kirchenslawischen Übersetzung aus dem 14. Jahrhundert, die wahrscheinlich auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, aber die Forscher sind sich einig, das ist eigentlich ein frühes Werk, das wahrscheinlich vor der Zerstörung des Tempels geschrieben ist, wahrscheinlich von Juden. Und in diesem apokryphen Werk, in dem behauptet wird, dass Henoch in den 10. Himmel gegangen ist, ja, und im 10. Himmel irgendwelche Visionen gehabt hat und irgendwelche Sonderinformationen zum Essen Mose.
Ist mit dem Buch Henoch das gemeint?
Es gibt drei Bücher Henoch.
Ah, okay.
Es gibt das äthiopischen Henoch, es gibt den slawischen Henoch.
Okay.
Und in diesem zweiten Henoch gibt es in Kapitel 33, Vers 1, direkt nachdem der Sabbat erwähnt wird, diesen Satz, und ich erwählte den achten Tag auch, dass der achte Tag der erste Geschaffene nach meinem Werk sein sollte, dass die ersten sieben in der Form von 7000 umhergehen sollten und dass am Beginn des 8000 eine Zeit des Nichtzählens sein würde, endlos. Das ist interessant, weil Pseudo-Barnabas auch diese Idee von dem achten Tag hat. Und das kann man natürlich jetzt nicht beweisen, aber es sieht so aus, dass die schreiben selbe, ein paar Jahrzehnte versetzt, in derselben Gegend in Alexandria, wo wir sehr viel Gnostizismus haben, wo wir sehr viel Allegorisierung der Schriften haben, schon des Alten Testamentes, dann auch des Neuen. Das schreibt der hier diese Idee und die wird von Pseudo-Barnabas aufgegriffen mit sehr unlauteren Motiven. Und ab da finden wir es dann immer wieder bei einigen Kirchenvätern, längst nicht bei allen, auch einige, die manchmal in den Wikipedia-Artikel zitiert werden, wie Tertullian zum Beispiel oder so, oder Papias, das habe ich recherchiert, die haben das gar nicht, ja, weil säkulare Forscher oft keinen Unterschied machen zwischen der kosmischen Woche und Leuten, die allgemein an ein Millennium glauben. Aber wir haben diese Idee bei einigen.
Ich glaube, wenn sie vom achten Tag spricht, also die Idee kann man nachvollziehen, 6000 Jahre Weltgeschichte, 1000 Jahre Millennium und auch die Ewigkeit. Ja. Aber es hat so ein bisschen faden Beigeschmack.
Es hat einen total faden Beigeschmack. Es gibt sogar Forscher, die davon ausgehen, dass das Ganze zurückgeht auf etruskische Mythologie. Das ist ziemlich krass. Es ist Fox, The Roman and Greek Mythology, spricht davon, dass die Etrusker geglaubt haben, dass 6000 Jahre die Welt geschaffen worden ist. Ganz interessant, am ersten Tag die Himmel und Erde, am zweiten Tag das Firmament, am dritten Tag Land, See und die Wasser, am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, ja, da klingelt schon in den Ohren. Ja. Am fünften Tag dann die Erde, und die Luft und die Tiere der Erde und der Luft und am sechsten Tag der Mensch und dann soll der Mensch 6000 Jahre lang leben und dann wieder vergehen.
Und die nehmen für jeden Tag, nehmen sie 1000 Jahre?
Ja, genau. Und das ist etruskische Mythologie. Es soll angeblich, das habe ich bisher nicht finden können, auch bei den Persern schon diese Theorie gegeben haben. Das geht dann so ins Jüdische hinein. Das findet man auch häufig auch in kabbalistischen Werken. Und ist auch in der frühen Christenheit von Kirchenvätern aufgegriffen worden. Mit der Begründung von 2. Petrus 3, aber wie ich versuche zu sagen, wahrscheinlich einfach aus dem Kontext gerissen, um das zu begründen. Wir haben das hier bei Irenaeus von Lyon zum Beispiel. Da steht in der deutschen Übersetzung sogar, wie viele Jahrtausende nämlich die Erschaffung der Welt gedauert hat. In so vielen Jahrtausenden wird sie auch vollendet werden. Da bin ich drüber gestolpert. Da muss man aber sagen, das ist nicht korrekt übersetzt mit diesen Jahrtausenden. Ich weiß nicht, was da los ist bei der deutschen Ersetzung. Im Original sieht man ganz deutlich, dass es um Jahre geht. Hier im Griechischen ist es Hemeras und Diebus. Aber der Punkt ist, diese Idee kommt da immer wieder vor, ja? dass es dieses siebte Jahrtausend geben wird. Die Kirchenväter haben allerdings damals mit der Septuaginta gerechnet, die ja massiv mehr Zeit vor der Flut.
Hat der Walter schon erwähnt, ja.
Ja, und also, man darf sich da nicht irre machen, das ist keine Frage der Manuskripte. Die Septuaginta ist nur eine Übersetzung, die ist in sich falsch. Ja? Also in der Septuaginta überlebt Methusalem die Flut. Wenn man die Zahlen addiert, das ist in sich unschlüssig. Aber die haben das benutzt, die Septuaginta plus die 6000-Jahr-Theorie, um zu sagen, Jesus kommt um das Jahr 500 wieder. Haben das also für Irenaeus noch nicht, aber Hippolyt dann auf jeden Fall. Und da sieht man hier, und einfach nur, dass man mal so ein Gefühl bekommt, wie die argumentieren. Ja? Das heißt hier in dem Zitat: Denn der Sabbat ist ein Typus und ein Emblem des zukünftigen Königreiches der Heiligen, wenn sie mit Christus regieren sollen, wenn er vom Himmel kommt, als Johannes, wie Johannes es in der Apokalypse sah, denn ein Tag mit dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Ja? Das ist gar nicht Johannes in der Apokalypse. Ja? Also die zitieren sogar zum Teil falsch die Bibel. Denn in 6 Tagen hat Gott alle Dinge gemacht, daraus folgt, dass in 6000 Jahren alles erfüllt werden sein muss. Und jetzt Achtung, pass mal auf. Und sie sind noch nicht erfüllt, denn Johannes sagt ja, 5 sind gefallen, einer ist und der Sechste, das ist der Sechste und einer muss noch kommen. Okay. Mir ist das wichtig, einfach, dass man das mal gelesen hat, weil es ist eine Sache, auf Wikipedia zu lesen, aha, die haben die Theorie geglaubt. Wenn man dann liest, wie sie geglaubt haben und wie sie begründet haben, hat man schon sehr viel weniger Vertrauen darin. Weil es ist ein buntes Sammelsurium an Bibeltexten, die alle aus dem Kontext gerissen sind. Das geht dann weiter, dass er davon die Frage stellt, woher wissen wir, dass Jesus im Jahre 5500 und, also seit der Schöpfung gekommen ist? Ja, woher wissen wir, dass seit der Schöpfung bis Jesus 5500 Jahre vergangen sind? Und da sagt er ganz einfach, schau dir die Arche in der Bundeslade, die Bundeslade an, the Ark, ja, die Bundeslade, schau dir an, wie die Maße sind, ja, und da hast du dann hier so 2,5 und da noch eine Elle und da noch eine halbe Elle und das ergibt dann zusammen 5,5 Ellen und die 5,5 Ellen sind dann typologisch für die 5,5 Jahrtausende von der Schöpfung bis Jesus. Das ist so die allegorische Denkweise der Kirchenväter.
Mutig ranzugehen.
Naja, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Mir ist es nur wichtig zu betonen, dass wir sehen sozusagen, die Kirchenväter, die das sagen, sagen auch eine ganze Reihe von anderem Unsinn. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir uns jetzt auf die Kirchenväter berufen.
Über welche Jahrhunderte sprechen wir hier eigentlich bei den Kirchenvätern?
Welche Jahrhunderte? Das ist jetzt 2. Jahrhundert, Hippolyt von Rom, 2. Jahrhundert. Und das geht dann weiter, also ich habe jetzt nicht alle Zitate dabei, aber Kyprian im 3. Jahrhundert ist der Erste, der dann Latein spricht. Lactantius in der Zeit von Konstantin, Ambrosius, Augustinus. Ja? Ist ganz, Ambrosius ist interessant, das ist schon 4. Jahrhundert. Übergang zum 5. Der hat nämlich nicht nur die kosmische Woche in Tag eingeteilt, sondern in Stunden. Der hat dann jeden Tag nochmal 12 Stunden eingeteilt und gesagt, Jesus ist dann in der 11. Stunde eines bestimmten Tages gekommen und so weiter. Also das nimmt dann sehr skurrile Form an. Augustinus ist jetzt sehr interessant, weil der hat das auch geglaubt, hat es aber abgelehnt dann, hat sich sozusagen in Anführungsstrichen bekehrt von diesem Glauben, hat das Millennium aufgegeben, weil er geglaubt hat, das Millennium ist jetzt schon die Kirche. Hat aber interessanterweise die Einteilung in 7 Tage beibehalten. Hat trotzdem, obwohl das Millennium aufgegeben hat, jetzt gesagt, aber trotzdem steht die Schöpfungswoche für 7 Zeitalter. Also ein Zeitalter von Adam bis Noah und von Noah bis Abraham, von Abraham bis David und bis zum Exil. Und diese Einteilung ist dann sehr populär gewesen. Selbst Ascher hat in seiner Chronologie diese Einteilung noch gehabt und hat vermutlich da auch diese Idee von der kosmischen Woche oder ist davon beeinflusst. Es hat eine ganz interessante Geschichte. Mir wäre es lieber gewesen, der Augustinus hätte das Millennium beibehalten und hätte die Idee der Einteilung in Wochen aufgegeben. Das ist genau das Gegenteil passiert. Und wir sehen, das ist mit der Theologie nicht besser geworden, was die Eschatologie betrifft. Ja. Genau. Reformatoren sind angesprochen worden. Es stimmt, einige Reformatoren haben das erwähnt. Man darf aber auch nicht den Eindruck haben, dass das jetzt das gewesen ist, was die Reformatoren ständig und überall gepredigt haben, schon gar nicht so während der Hauptzeit der Reformation. Also das, was wir schriftlich jetzt finden können, ist zum Beispiel Osiander 1543. Ja, in einem Werk Conjecture de Ultimis Temporis Acte Fine Mundi, also Vermutung über die Endzeit und das Ende der Welt, da hat er gleichzeitig auch ein sogenanntes Engelsjahr. Da sagt er also, ein Jahr steht für 365 Jahre. Und er verwendet auch eine Berechnung, wo er sagt, jedes Lebensjahr für Jesus steht für 50 Jahre.
Ach, die Jubeljahre.
Ja, und in diesem Kontext finden wir dann auch diese kosmische Woche. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist eine Sache zu sagen, ja, die Reformatoren haben das geglaubt, aber was haben sie drumherum noch geglaubt und wie verlässlich ist das? Luther hat es erwähnt, kurz am Ende seines Lebens, in einem Werk, wo er so ein bisschen über Chronologie spricht, wo interessanterweise 40 nach Christus erwähnt, was jetzt gar nicht so weit weg ist von den 41, die ich erwähnt habe.
Und weißt du, wie er darauf gekommen ist?
Er hat wahrscheinlich ein bisschen gerechnet, historische Daten, die er gehabt hat. Aber ich habe jetzt das Lateinische mir jetzt in der kürzesten Zeit nicht anschauen können. Es ist nur sicher, dass er das auch mal gemacht hat. Und wir haben Bibliander in Relatio Fidelis. Wir haben Latimer, der das sagt noch, dann etwas später. Das heißt, es kommt ab und zu vor. Man darf aber nicht den Eindruck haben, dass das sozusagen die reformatorische Botschaft war, weil das etwas war, was auch Katholiken so ohne weiteres jetzt geglaubt hätten. Das hat sie jetzt nicht irgendwie getrennt.
Jetzt wissen wir von den Kirchenvätern, wir wissen jetzt von den Reformatoren. Mhm. Unsere Pioniere, haben die das angenommen, haben die das geglaubt?
Hier ist eine interessante Sache. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Und das ist,
ich bin ganz beeindruckt, was du alles dabei hast an Folien.
Das ist vom 15. August 1840. Du siehst eine Chronologie von Adam bis Christus. Und zwar von wem? Ganz unten rechts steht es, von William Miller. Es ist wahrscheinlich wenig bekannt, dass die 6000 Jahre eine der wesentlichen Zeitprophezeiungen waren, die William Miller gehabt hat. Neben den 2300, den 1335, den 2520, den 2450 und den 666, die er auch gehabt. Interessant ist allerdings bei den 6000, dass er sie ursprünglich gar nicht gehabt hat, sondern seit er gepredigt hat, 1831 bis 1840, nie davon überhaupt was geredet hat. Erst 1840 haben Kritiker ihm gesagt, die Welt kann nicht 1843 zu Ende gehen, weil Aschers Chronologie sagt, dass es noch etwas länger geht. Also Aschers Chronologie würde ja also bis ungefähr ins Jahr 2000 gehen. Und dann hat Miller gesagt, okay, er hat dieses Prinzip dann angenommen, dass die Welt 6000 Jahre gehen muss, hat gesagt, okay, dann ist es ein Gegenargument für mich, hat dann nochmal biblische Chronologie studiert und hat sich anhand von Paulus' Aussage, dass die Richter 450 Jahre lang gewesen sind, eine neue Chronologie überlegt, die jetzt so ziemlich genau auf 1843 gepasst hat. Damit ist er allerdings im Widerspruch gewesen zu der Aussage von dem vierten Jahr von Salomo mit den 480 Jahren. Aber das schien dann für sie zu passen so. Und man sieht sozusagen, dass bis 1844 das immer wieder vorkommt auch. Also man sieht, dass Litsch hat darüber gepredigt auf der ersten Generalkonferenz, ist in den Science abgedruckt worden. Also das war in der Miller-Bewegung bis 1844 eines der wesentlichen Argumente sogar. Das muss man ganz ehrlich und so sagen.
Auch also Snow, die frühen Pioniere haben geglaubt, dass die 6000 Jahre ablaufen 1843.
Ja, wir reden jetzt, ja genau, ganz genau. Mhm. Und zwar aufgrund dieser Chronologie. Sie waren sich aber allerdings so im Klaren, dass sie das nicht genau berechnen können. Sondern ihr Argument war, da wir genau wissen, dass die 2300 1843 enden und die 1335 genau da enden.
Haben es rückwärts gemacht.
Dann passt es ja auch, dass die Chronologie, so wie Miller das aufstellt, dann passt es ja sozusagen. Mhm. Und das war so ein zusätzlicher Beweis. Was jetzt, also wir sieht, interessant ist auch sozusagen, wie sie dann hier sagen, das finde ich in der Unterscheidung ganz toll, da sagen sie, die Chronologie der Bibel von der Schrift und dann die Theorie, dass 6000 Jahre vergehen werden, nach der, also diese alte Tradition. Sie haben so ein bisschen unterschieden zwischen der Tatsache, dass so ungefähr 6000 Jahre sind, das kann man biblisch zeigen, und der Tradition, dass es so eine kosmische Woche gibt. Das wird selbst bei den Milleriten noch ein bisschen differenziert. Von der Sprache her. Und was vielleicht an der Stelle ganz interessant ist, was ist 1844 passiert? Weil es gab die große Enttäuschung. Es gab ja viele, die alle Prophetie aufgegeben haben. Es gab auch einige, die festgehalten haben an den 2300. Es gab auch einige, die an den 6000 Jahren festgehalten haben. Unter ihnen war Joseph Turner. Das ist der, der den Bräutigamsadventismus mitgeprägt hat, der ja uns auch geholfen hat, sozusagen zu erkennen, 1844 war ein prophetisches Datum. Er hat aber nicht nur an den 2300 festgehalten, er hat auch an den 6000 festgehalten und hat deswegen geglaubt, unter anderem, dass 1844 die Welt tatsächlich oder die Gnadenzeit tatsächlich zu Ende gegangen ist, dass wir jetzt sozusagen in dieser Sabbatruhe sind und deswegen auch nicht mehr arbeiten dürfen. Vielleicht hast du mal gelesen, dass es diesen Fanatismus gab 1845 in Maine, dass die Leute angefangen haben, wie Kinder zu krabbeln und nicht mehr zu arbeiten. Das geht letztendlich darauf zurück, dass man an diesen 6000-Jahr-Theorie jetzt festgehalten hat, gesagt, sie hat sich erfüllt. Das heißt, sie hat auch sozusagen ihren Beitrag dazu geleistet, man kann sie jetzt nicht alleine dafür verantwortlich machen, aber sie hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass es auch falsch verstanden diesen Fanatismus dann gegeben hat. Und es ist interessant, dass sozusagen unsere Siebenten-Tags-Adventistischen Pionieren, die dann sich Gedanken gemacht haben, was ist passiert 1844, an den 2300 festgehalten haben. Sie haben an den 1335 festgehalten. Sie haben aber nicht mehr die 6000 berechnet. Sie haben das in den Hintergrund fallen lassen. Mhm. Es gab einige, die so diese Idee, es könnten 6000 Jahre sein, bis zum Millennium, weiterhin geglaubt haben. Bis in die jüngste Zeit, also in Bible Readings for the Home stand das noch bis in die 60er Jahre, so als Idee, aber ohne Berechnung, das ist ganz wichtig. Und so als Idee, so wie der Olaf das letztens gesagt hat, so könnte ja dann ungefähr passen. So. Und wir haben natürlich bei den Pionieren immer und immer wieder diese Formulierung ungefähr 6000 Jahre.
Mhm. Jetzt, ich will nicht unterbrechen, aber also unsere letzte Minute läuft. Okay. Ich würde ganz gerne eine Frage loswerden. Ich würde wahrscheinlich nicht in eine Minute packen können. Aber was wir gerade bei den Pionieren gesehen haben, ich meine, das ist sehr spannend. Entschuldige, dass ich da mittendrin unterbreche. Ich würde es gerne noch mehr sehen, aber die unsere Pioniere hatten das Problem, dass sie so eine Zeitrechnung angewandt haben. Wie sieht denn das in unserer Zeit aus? Also jetzt in bezüglich auf die Verkündigung, unserer Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft in der Welt. Vielleicht kannst du dazu noch irgendwie kurz was sagen. Ich will dich nicht abbrechen.
Mein Plädoyer wäre, lasst uns weiter die 6000 Jahre als historische Zeit in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Bibel im Auge behalten, studieren. Aber lasst uns Abstand halten von der kosmischen Woche, weil sie kein wirkliches Fundament hat. Zeit sollte niemals an die Botschaft gehangen werden. Da geht es nicht nur um prophetische Zeit, sondern Ellen Whites Aussagen sind sehr deutlich. Zeit als solches steht hier ganz deutlich. Die Botschaft soll nicht an Zeit gehangen werden. Die dritte Engelsbotschaft ist stärker als Zeit es sein kann. Da geht es nicht nur um prophetische Zeit, da geht es um grundsätzlich was immer. Und letztendlich ist die kosmische Woche auch prophetische Zeit. In dem Sinne, dass ein Tag für 1000 Jahre steht. Mhm. In dem Sinne würde ich vorschlagen, lasst uns für alles, was wir hören, ein klares So spricht der Herr verlangen und lasst uns dann die dreifache Engelsbotschaft in ihrer ganzen Stärke predigen.
Vielen, vielen Dank. Ich hätte mich jetzt gerne noch länger mit dir unterhalten. Es ist ganz spannend, ein bisschen die historischen Hintergründe auch zu haben. Danke, dass du die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Und danke, dass du auch gesagt hast, Vorsicht, bitte, es steht die Gefahr, in Fanatismus zu laufen, dass du davor auch deutlich gewarnt hast. Dann also herzlichen Dank dir, herzlichen Dank auch unseren Zuschauern, wer dabei waren. Wir konnten keine Fragen beantworten, Zuschauerfragen, aber wir versprechen, dass wir das beim nächsten Mal machen werden. Also bis dahin, Gottes Segen, dir auch, Christopher. Vielen Dank.